Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Folge 8, Redispatch. Mit unserer Osterausgabe. Das heißt, es ist etwas weniger passiert als sonst. Es fehlen einfach mal 2 Tage. Viele sind im Urlaub. Aber natürlich, der Krieg in Osteuropa geht weiter und dominiert auch weiterhin einen Großteil der energiewirtschaftlichen Nachrichten. Und deswegen würden wir heute auch wieder mit dem Blog anfangen, wo wir die Auswirkungen sehen in der Energiewirtschaft, in der Energiepolitik und im zweiten Blog dann wieder weitere Nachrichten machen. Traditionell fangen wir wieder an mit den Energiepreisen, die sich ja dann auch auf die einzelnen Akteure auswirken. Hatten wir jetzt schon in vielen Folgen die entsprechend hohen Preisanstiege. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, sieht man, dass das ohnehin schon hohe Niveau an den Terminmärkten, das heißt für Lieferungen in der Zukunft, insbesondere für nächstes Jahr, nochmals angestiegen ist und wir jetzt bei Strom bei ca. 200 Euro pro Megawattstunde liegen, bei Gas bei ca. 90 Euro pro Megawattstunde. Die genaue Analyse haben wir ja jetzt immer auf die Homepage gestellt, der Link ist in den Shownotes und wir haben jetzt noch eine Analyse ergänzt und zwar aus den ersten 2 Monaten, weil da alle Daten vorliegen, haben wir einfach mal gezeigt, wie der Zusammenhang ist zwischen Einspeisung aus Photovoltaik und Windkraft, also aus den Erneuerbaren, und den Preisen an den Strombörsen. Und man kann sehr, sehr schön erkennen, dass nur bei sehr geringer Einspeisung aus erneuerbaren Energien eben diese sehr extrem hohen Preise auftreten.
Okay, wenn die Erneuerbaren nicht produzieren, haben wir höhere Preise. Das heißt, wenn wir es jetzt ausbauen würden und mehr Erneuerbare hätten, dann hätten wir einen höheren Merit-Order-Effekt. Was heißt Merit-Order-Effekt?
Genau, das ist dieser Zusammenhang, dass sozusagen bei Einspeisung von Erneuerbaren im Prinzip die teuren Kraftwerke rausgedrängt werden, die werden nicht mehr benötigt, die eigentlich den Preis setzen. Das heißt, je mehr Erneuerbare einspeisen, desto geringer ist der Strompreis. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema Frankreich, diese großen Preisdifferenzen, das eben genau, das tritt besonders häufig auf, wenn in Deutschland sehr hohe Einspeisen sind, dann haben wir auch manchmal Preise nahe Null und in anderen Ländern mit weniger Erneuerbaren sind die Preise dann tatsächlich weiterhin hoch. Genau, wie gesagt, statistische Auswertungen über die ersten Monate, um diesen Zusammenhang nochmal aufzuzeigen, wen es interessiert, wie gesagt, unter dem gleichen Link einzusehen.
Also die hohen Energiepreise sind in den letzten Wochen auch mehr zum Thema geworden, auch weil jetzt die Inflation spürbar ansteigt. Industriekunden haben nicht nur mit hohen Energiepreisen, sondern auch höheren Rohstoffpreisen, beispielsweise auf Stahl, schlägt sich natürlich der Energiepreis durch. Und wenn der Stahl dann weiterverwendet wird in anderen Branchen, sind das teure Preise. Aber wir haben hier nochmal 2 Beispiele mit dabei. Zum einen hat das Online-Portal CO2 Online analysiert, wie hoch die Heizkosten für Gas-Neukunden mittlerweile sind. Und das Ergebnis ist fast doppelt so hoch. Also ich ziehe jetzt in einem Monat um, ich brauche einen neuen Vertrag, dann kann ich damit rechnen, dass ich circa das Doppelte zahlen muss, wie ich hätte letztes Jahr zahlen müssen.
Genau, das ist ja dieses Thema, dass die hohen Preise in den bestehenden Verträgen noch nicht sichtbar sind, weil die Lieferanten ja üblicherweise bei Vertragsabschluss im Prinzip an den Terminmärkten für die Vertragslaufzeit in die Zukunft kaufen. Das heißt, als du irgendwann mal deinen alten Vertrag abgeschlossen hast, dann wurde es zu noch günstigen Preisen abgeschlossen. Wenn man jetzt sozusagen Neukunde irgendwo wird, dann müssen die ja diese Mengen beschaffen, die sind hoch. Deswegen ist es sozusagen vor allen Dingen beim Tarifwechsel Neukunden entsprechend sichtbar, dieser große Anstieg.
Aber auch bei den Bestandskunden ist der Anstieg sichtbar. Also sie haben ja nicht alle Mengen dann schon organisiert. Eine kleine Lücke lassen sie sich immer, um auf die aktuellen Geschehnisse des Marktes zu reagieren. Und das wirkt sich aus, nämlich in Form von einer 20-prozentigen Preissteigerung im Mittel.
Im Mittel, das ist der Knackpunkt, genau. Ja. Also bei manchen, es kommt eben von den Verträgen ab, also nicht bei jedem kommt es durch,
genau.
Aber entsprechend dann auch schon im Mittel jetzt bei den Bestandskunden. Aber die Perspektive ist klar, wenn wir jetzt bei einem Gaspreis von 90 Euro pro Megawattstunde sind und vor ein paar Jahren noch irgendwie grob bei 20 Euro waren, Das wäre eine Vervierfachung sozusagen des Basispreises. Warum führt es nicht zu einer Vervierfachung letztendlich dann beim Endkundenpreis? Weil ja dann noch entsprechende Netznutzung, Gelte, Steuern, CO2-Abgaben etc. draufkommen. Das ist im Prinzip ein fester Sockel, so das heißt, dass dieser gesamte Anstieg dann nicht direkt sichtbar wird.
Zum Verbrauch selbst, der ist um 2% gesunken. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass wir die Heizung ein bisschen runtergedreht haben oder der Winter etwas milder war im Vergleich zum letzten Jahr, aber wir haben 2% weniger Gasverbrauch.
Das dürfte am milderen Wetter liegen. Da sind die Effekte deutlich höher üblicherweise. Also das ist ja, je nachdem wie der Winter wird, sind die Abweichungen im Verbrauch wirklich sehr groß. Man geht manchmal mit einem fast vollen Speicher mehr oder weniger noch raus. Manchmal ist der Speicher fast leer. Also das ist wirklich sehr, sehr witterungsabhängig. Ja.
Okay. Anderes Beispiel. Ecotech, die Unternehmensberatung, hat 50 Energieversorger befragt, wie sie gerade mit der aktuellen Situation umgehen. Und es kam raus, dass viele Vertragsarten und einige Produkte nicht mehr angeboten werden. Und auch die konzentrieren sich jetzt auf die Bestandskunden. Also die Energieversorger sind mehr darum besorgt, die Kunden, die sie schon haben, zu versorgen, als dass sie jetzt neue Kunden anwerben möchten. Zwei Energieunternehmen haben sogar angegeben in der Befragung, dass sie das Geschäftsfeld der Energieversorgung komplett aufgeben wollen. Vier haben derzeit einen Vertriebsstopp und haben aber auch wieder angekündigt, wieder einsteigen zu wollen. Nichtsdestotrotz, hier diese Energieversorger hatten hauptsächlich Industriekunden. Auch dort ist es jetzt einfach schwierig, an neue Verträge zu kommen, ja, was die Lage jetzt nicht stabilisiert.
Genau, also zu allen Dingen zu neuen Verträgen, zu irgendwie bezahlbaren Preisen. Genau, weil jetzt gerade kurzfristig sind die Preise ja nochmal ein bisschen höher. Genau, das ist die Sorge, dass es teuer ist, dass man aktuell vielleicht keinen richtigen Vertrag kriegt. Die andere Sorge, hat mir ja letztes Mal viel drüber geredet, ist, dass wirklich physisch nicht genug Gas da ist, dass es im Rahmen des Notfallplan Gases eben letztendlich zu einer Drosselung kommt. Die berühmte Liste, die dann erstellt wird, wer abschalten soll oder nicht. Und da war jetzt auch so, dass sich die Industrien, sage ich mal, stärker in Positionen bringen. Besonders auffällig war jetzt auch da die Glasindustrie, die hier gute Argumente hat, die ja ungefähr 15 TWh Gas pro Jahr verbrauchen und die einfach sagen, wenn die können nicht unterbrechen, weil da ist dieses flüssige Glas in dieser Wanne drin, das muss da durchfließen. Man muss sich das wirklich so vorstellen, so eine Wanne wird gebaut, läuft dann im Prinzip 20 Jahre durch, also 24/7 wird produziert und wenn man das mal stoppen würde, dann würde dieses Glas, würde dann hart werden und man müsste wirklich, wie man immer sagt, bergmännisch dann abbauen. Also das ist dann wirklich zerstört. So eine Wanne kostet dann irgendwie 50 Millionen Euro oder so. Deswegen ist da klar das Argument, auch wenn es eng wird, wir müssen weiter produzieren. Und ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie jetzt die einzelnen Branchen sich aufgrund dieses Notfallplans Gas sozusagen auch in der Öffentlichkeit, ja, positionieren, damit sie auf jeden Fall nicht auf dieser Liste landen.
Vom Notfallplan Gas hin zur Gasversorgung. Hier ein kleines Follow-up zu der Geschichte mit Gazprom Germania. Hier ist die Bundesnetzagentur ja als Treuhänderin eingesetzt worden vom BMWK, also vom Wirtschaftsministerium, nachdem Gazprom angekündigt hatte, die Anteile von Gazprom Germania aufgeben zu wollen. Die Aktion der Bundesnetzagentur sah wie folgt aus, dass sie jetzt nicht die Geschäftsführung ausgetauscht haben, sondern sie haben einen Generalbevollmächtigten eingesetzt, also einen Experten, den Egbert Läge, der auch schon eine gewisse Expertise im Thema Gas bei der E.ON gesammelt hat, E.ON Ruhrgas und E.ON Global Commodities. Er wird hier als Bevollmächtigter dann bei der Aufrechterhaltung des Betriebs unterstützen. Und der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, versucht bei dem Thema zu beruhigen und sagt, die Verträge, die werden eingehalten. Also Gazprom, Germania, die in Deutschland eigentlich die Speicher von Gazprom betreibt, das sind einige, und einige Gaslieferverträge unterhält, dass das hier einigermaßen stabil jetzt weitergeht.
Wenn es um die Verträge geht, geht es um die Lieferverträge aus Russland nach Deutschland. wo ja die Gefahr war, dass die vielleicht dann gekündigt werden, neu verhandelt werden müssen etc. Und dadurch, dass das jetzt sozusagen in dieser Nachfolgefirma geregelt ist, sollten auch die Importverträge letztendlich da mitgesichert sein.
Richtig, da ging es, oder man hatte den Verdacht, dass es um diesen Rubelstreit geht. Okay. Auch zweites Follow-up zum Thema Gasspeicher. Das Gasspeichergesetz wurde ja vor 2 Wochen vom Bundestag beschlossen. Jetzt wurde es vom Bundesrat bestätigt und es soll dann zum 1. Mai im Bundesgesetzblatt erscheinen. Das heißt, dass zum 1. August somit 65% eines Gasspeichers in Deutschland gefüllt sein soll, beziehungsweise muss gesetzlich vorgeschrieben. Und auch der Bundesrat ließ sich nicht von den Sorgen, dass der Betrieb dieser Speicher dann womöglich unwirtschaftlich werden würde, nicht überzeugen.
Ja, um mal zu zeigen, dass nicht nur wir in Deutschland Maßnahmen ergreifen, diese Sorgen haben, mal einen Blick Richtung Italien. Da gab es jetzt die Meldung, dass zukünftig Klimageräte, also die Aircondition in öffentlichen Gebäuden, Schulen etc. nicht weiter als 25 Grad runterkühlen dürfen. Also so richtig schön kalt und darf es nicht mehr werden. Aus deutscher Perspektive sind 25 Grad vielleicht sogar ganz angenehm. Genau, man weiß das ja, in südlichen Ländern wird auch gerne mal weiter runtergekühlt, um hier sozusagen entsprechend zu sensibilisieren, aber natürlich auch vor allen Dingen, um dann Strom einzusparen und damit auch wieder Gas. Wurde am gleichen Tag verkündet, diese Operation Thermostat, so heißt es, den Vertragsabschluss mit Angola, also auch hier Energiepartnerschaften, wo geschaut wird, wie kriegen wir zukünftig woanders unser Gas her. Hier soll die Gasproduktion erhöht werden. Denn auch Italien ist deutlich vom russischen Erdgas momentan abhängig. Ungefähr 45% des Gasverbrauchs kommt hier aus Russland. Das heißt, nicht nur wir in Deutschland greifen Maßnahmen hinsichtlich Effizienz, weniger Verbrauchen, Diversifizierung der Lieferländer. Das betrifft die Nachbarländer genauso und ist ein schönes Beispiel, wie hier eigentlich, eigentlich auch im Ganzen dann nur eine europäische Lösung dann am Ende funktionieren kann.
Ja, ein schönes Beispiel für eine Maßnahme zum Einsparen von Gas. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat in den letzten 2 Wochen 2 neue Studien herausgebracht, in dem es auch um die Energieversorgung in Deutschland geht und um die Stromversorgung und inwieweit wir ohne russische Energielieferungen auskommen. Also die erste Studie, das sind 2 Studien, die erste geht um die Energieversorgung in Deutschland, ob diese ohne Erdgas aus Russland klarkommt. Die 2. Studie geht explizit um den Stromsektor. Kann der Stromsektor auch ohne russische Energielieferungen stabil weiterlaufen? Kurz ein paar Kernergebnisse aus beiden Studien. Wir haben die Links dann natürlich in die Shownotes gepackt. Wen es näher interessiert, der darf gerne reinschauen. In der 1. Studie geht es um die Energieversorgung in Deutschland. Sie sagt, dass die Energieversorgung in Deutschland im laufenden Jahr und im kommenden Winter auch ohne Erdgas aus Russland gesichert ist. Nochmal zur Einordnung, bisher bekommen wir 55% aus Russland. Bisher haben wir bekommen, jetzt sind wir schon bei weniger, ungefähr bei 45%. Aber es sind weitere Einsparpotenziale da. Insgesamt von diesen 55% würde man nochmal so 20-25% runterkommen. Und die restlichen Importe könne man aus anderen Ländern substituieren. Das ist das Ergebnis aus dieser Studie.
Genau, wir hatten ja auch schon andere vorgestellt, BDW-Studie, ja. Leopoldina, IEA-Studie und so. Wundert mich so ein bisschen, dass das Gesamtbild ist, es funktioniert, weil da war eigentlich immer am Ende noch eine Lücke übrig, wo es dann doch eng wird und einfach was fehlt. Ich meine, nichts umsonst gibt es ja den Notfallplan Gas, das ist jetzt nicht nur für sonst, jetzt ganz kurzfristig. Weil ich meine, wir hatten das Thema ja auch weitere Importe, so einfach ist das nicht, wo sollen die so schnell herkommen, aus Pipeline geht es ja nicht, LNG-Schiffe gibt es auch jetzt nicht ad hoc mehr, müssen auch erstmal gebaut werden, sind teuer, also ich glaube so dieses auf dem Papier da gestellte mal schnell irgendwie die Importe erhöhen und das muss ja dann ganz Europa sein, wird dann in der praktischen Umsetzung sicherlich doch schon nochmal eine ganz große Herausforderung.
Richtig, wir hatten ja auch das Thema mit der Pipeline-Infrastruktur, inwieweit sie auf entgegengesetzte Ströme reagieren kann.
Ja.
Das sind Details, die jetzt in dieser Studie nicht berücksichtigt worden
sind. Genau, also dann, wenn dann alles über LNG kommt, über Norddeutschland, ob das dann in Bayern ankommt. Also unsere Recherchen haben gezeigt, viel davon kommt dann nicht an, eben aus diesem ja, Reverse-Flow-Fähigkeiten und so. Zumindest zeigen Studien, dass man nah rankommt, dass es technisch möglich ist. Und dann stellt sich natürlich immer noch die Frage nach den Preisen, die sich daraus ergeben und ob das dann im Einzelfall standortspezifisch dann auch wirklich funktioniert. Also die Verwerfungen werden sicherlich erheblich trotzdem, ja.
Die zweite Studie, die geht explizit auf die Stromversorgung ein. Diese kann laut dieser Studie auch auf einen Stopp russischer Energielieferungen verzichten. Der Kohleausstieg, der vorgezogene Kohleausstieg bis 2030 sowie der Atomausstieg bis 2022 würde dabei nicht in Frage gestellt werden. Ein wesentlicher Pfeiler werden dann die Kohlekraftwerke sein, die aus der Netzreserve geholt werden. Genau, bei der Studie ist es, es wird nur der Stromsektor betrachtet, der Wärmesektor ist außen vor und nichtsdestotrotz sei 2023 eine Stromversorgung ohne russische Energie möglich.
Genau, also ist nicht so verwunderlich, was jetzt den Stromsektor angeht, weil ungefähr 10% des deutschen Stroms werden ja nur aus Erdgas bereitgestellt. Das heißt, hier sind die Substitutionspotenziale da. Spannend ist ja das Thema Kraft-Wärme-Kopplung, hatten wir ja auch explizit bei der BDW-Studie, weil es gibt halt Kraftwerke, die müssen laufen, weil daran dann wieder die schützenswerten Kunden hängen, die letztendlich die Wärme brauchen. Also auch hier im Detail dann manchmal doch etwas komplexer in der Umsetzung. Ja. Weiteres Dauerbrenner-Thema ist natürlich LNG. Nochmal zur Erinnerung, Liquefied Natural Gas, das heißt Erdgas, Methan, komprimiert, flüssig gemacht, damit hier das transportfähig wird. Das ist ja im Prinzip eine der wesentlichen Säulen für die Diversifizierung der Importe und hatten wir viel zu berichtet. Dafür brauchen wir erstmal die Terminals in Deutschland, die haben wir nicht. Und tatsächlich tut sich hier was. Und zwar OGE baut jetzt in den kommenden Monaten diese Anbindungsleitung an den Terminal, die notwendig ist, damit man dann ins Ferngasnetz kommt. Und das wurde jetzt verkündet. Das ist eine 30 Kilometer lange Leitung, würde dann ungefähr 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr transportieren können. Nochmal zur Einordnung, aus Russland kriegen wir ungefähr 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Also das ist schon eine ordentliche Menge. Und hier ist es ja auch noch die Frage nach dem Terminal. Wilhelmshaven muss erst gebaut werden. Warum brauchen wir jetzt so schnell die Leitung? Weil hier auch überbrückt werden soll. Hatten wir letztes Mal das große Thema Floating Storage Regasification Unit. Das heißt, diese schwimmenden Terminals, die dann im Prinzip im Hafen liegen. Und dann würde das Ganze funktionieren. Die Schiffe können ankommen, dort entsprechend ihr LNG entladen. Und dann kann man mit dieser Verbindungsleitung, die jetzt gebaut wird, entsprechend in die Gasnetze einspeisen.
Ja, Thema LNG, da hatten wir eine ganz, ganz nette Rückmeldung auf LinkedIn. Da hat uns ein Hörer geschrieben, hat darum gebeten, dass wir die LNG-Importe nochmal ein bisschen kritischer hinterfragen. Also toll, dass wir das Thema so behandeln und die Hintergründe erklären. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Punkte, auf die wir erstmal eingehen möchten, ne, die ja das Thema LNG nochmal in größeren Zusammenhang setzen. Die Klimawirkung von CH4 beispielsweise. Aber wir haben uns, das haben wir gesagt, tierisch darüber gefreut, über die Rückmeldung. Gerne weiter solche Rückmeldungen. Wir versuchen das dann auch in den kommenden Folgen mit einzubeziehen.
Genau, also hier, ich denke, ein berechtigter Hinweis, dass wir ja über die letzten Wochen hinweg ja LNG immer als Lösung präsentiert haben. Und das ist LNG in gewisser Weise, weil man muss hier natürlich unterscheiden. Es geht einmal um das Thema Versorgungssicherheit, Loslösung von russischem Erdgas, wo kriegen wir es dann her? Wir haben keine anderen Pipelines, also Norwegen natürlich, hatten wir auch als Thema, dass die hier entsprechend ihre Revision über den Sommer unterbinden wollen, um da ein bisschen mehr liefern zu können. Aber der große Hoffnungsträger ist eben LNG. Da geht es eben um das Thema Versorgungssicherheit. Grundsätzlich ist LNG schon auch kritisch zu betrachten, wenn man auf die Klimawirkung schaut. Weil natürlich insbesondere, wir hatten es auch, viele dieser Importe beispielsweise aus den USA kommen und hier Fracking eingesetzt wird zur Gasgewinnung. Mhm. Und hier ist es so, dass Fracking auch sehr kritisch bewertet wird, dass hier auch mehr CH4, Methan entsprechend entweichen kann. Vielleicht nochmal zur Einordnung, Fracking heißt Hydraulic Fracturing, also sozusagen Kunstwort aus diesen beiden. und wird halt so umgesetzt, dass mit hohem Druck und mit Chemikalien aus unteren Gesteinsschichten dort gebundenes CH4 rausgelöst wird. Und klar, da kann dann auch mal CH4-Methan entweichen.
Und das Kritische hierbei ist, dass CH4, also Methan, das dann aus dem Boden hochkommt und gewisse Anteile nicht eingefangen werden können, eine deutlich höhere Klimawirkung haben. Also die CO2-Äquivalente, die sind ein Vielfaches wie die von CO2 selbst.
Genau, also das Schöne beim Erdgas, sozusagen beim Methan, ist, dass es nicht so lange in der Atmosphäre bleibt. Es wird dann relativ schnell abgebaut im Vergleich zu CO2. Also ungefähr 10 Jahre, kann man sich merken, ist CH4 da in der Atmosphäre. Aber wie du richtig sagst, die Klimawirkung von einer Tonne CH4 im Vergleich zu einer Tonne CO2 ist deutlich höher. Also um es einzusortieren, wenn man das vergleicht über 20 Jahre, wie stark wirkt das über 20 Jahre, dann ist es ungefähr 86 Mal so stark von der Klimawirkung. Auf 100 Jahre, weil CO2 bleibt ja lange in der Atmosphäre, verglichen ist es immer noch 28 Mal so stark.
Okay. Passend dazu hat die US-Forschungsbehörde NOAA, also die National Oceanic and Atmospheric Administration, gemeldet, dass wir einen neuen Rekord der CH4-Konzentration in der Atmosphäre haben. Und das ist eben ein Thema, das nicht so im öffentlichen Fokus steht. Man hat jetzt auch in dem letzten Klimagipfel der UN, also der UNFCCC, immer wieder versucht, Methan in den Fokus zu rücken. Und jetzt hier die Bestätigung auch, dass die weiter gestiegen sind.
Ja, genau. Also es ist auch weiterhin so, natürlich Klimatreiber Nummer 1 bleibt CO2, ist richtig, ist ganz groß. Aber Nummer 2 ist dann eben Methan. Ja. Hier vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt immer CH4, Erdgas, Methan sagen, ist erstmal alles das Gleiche. Also CH4 ist einfach das Molekül von der chemischen Formel. Das könnte man natürlich auch synthetisch herstellen. Dann würde man nicht mehr als Erdgas bezeichnen. Deswegen jetzt hier erstmal diese drei Begriffe synonym zu verstehen. Und das Krasse war ja nicht nur, dass wir jetzt einen neuen Rekordstand in der Atmosphäre vermelden. Das ist ja auch so, sage ich mal, nicht verwunderlich. Immer mehr Industrialisierung, immer mehr Nutzung von den ganzen fossilen Brennstoffen, dass das kontinuierlich ansteigt. Sondern das Schockierende ist, dass es auch noch der größte Anstieg war. Also sozusagen der Anstieg vom Vorjahr zum Jahr 21 war der höchste Anstieg. Also dort ist nicht so, dass irgendwelche Gegenmaßnahmen sichtbar werden, sondern im Gegenteil, es wird sogar noch immer schlimmer von Jahr zu Jahr. Und wie schlimm ist es? Also die Konzentration von CH4 in der Atmosphäre ist im Vergleich zu vor der Industrialisierung um 167% höher, laut dieser Aussage von der NOAA.
Und Methan ist jetzt nicht so, dass alles aus der Energiewirtschaft kommt. Wir haben auch einige andere Quellen. Aus der Energiewirtschaft ist es relativ einfach, in Anführungszeichen, zu verhindern. Genauso wie jetzt unsere altbekannten Lösungen lauten. Also Erdgas durch erneuerbare Energien ersetzen durch Wärmepumpen beispielsweise. Aber der Punkt ist, wir haben viele wichtige Quellen, wie beispielsweise die Landwirtschaft, vor allem die Rinderzucht, in der man eben diese Methanausstöße nicht so leicht verhindern kann.
Genau, bei der Energiewirtschaft geht es eben nicht nur um den Umstieg, sondern letztendlich auch um so profane Dinge wie Leckagen. Also das ist ja so, dass wenn wir das CH4 in der Energiewirtschaft verbrennen, dann wird ja sozusagen CO2 draus, dann haben wir das andere Problem. Aber noch schlimmer ist es halt, als wenn es vor der Verbrennung irgendwie schon entweicht. Und das ist halt bei der Produktion, bei der Förderung, zum Beispiel bei Fracking oder dann zum Beispiel beim Transport, bei irgendwelchen Leckagen. Und das macht sozusagen 30% der gesamten Methanemissionen, die sozusagen in die Atmosphäre gehen, aus.
Ist es denn so einfach, diese Leckagen zu finden?
Also Ja. Also das ist, da gibt es entsprechende, kann man mit Drohnen drüber fliegen, mit entsprechenden Sensoren. Also die sind sichtbar zu machen, ja.
Also LNG ist im Sinne der Versorgungssicherheit ein Thema, ein wichtiges Thema. Aber im Sinne der Klimawirkung gibt es hier wirklich Punkte, die kritisch zu hinterfragen sind. Passend dazu ist ja auch die Diskussion hier gerade in Deutschland. Da hat Söder beispielsweise gefordert, auch Fracking hier in Deutschland wieder zu diskutieren. Da gehören natürlich nicht nur die Argumente für oder gegen das Gasembargo, sondern natürlich auch die Argumente der Klimawirkung mit beachtet.
Genau, also grundsätzlich geht es ja einfach, dass man wieder schaut, können wir nicht in Deutschland, wird ja Gas gefördert, das vergisst man ja häufig, aber es ist nicht so viel, es macht nicht viel aus, ob man das nicht mal kurzfristig ausweiten kann. Und eine Möglichkeit wäre ja Fracking, wobei das nicht ganz so schnell erschlossen werden kann. Und Söder hat ja gefordert, das jetzt einfach mal ergebnisoffen, wie es so immer so schön heißt, zu prüfen. Genau, also da läuft auch momentan in Deutschland natürlich die Diskussion, neben den Importen zu schauen, kann man kurzfristig letztendlich die Eigenerzeugung von Gasförderung letztendlich hier erhöhen.
Also vielen Dank für den Hinweis, hat uns sehr gefreut aus der Hörerschaft. Und wir würden jetzt weitermachen mit den weiteren Nachrichten, also losgelöst oder nicht im direkten Zusammenhang stehend mit dem Krieg.
Gut, eine wichtige Säule, dass wir letztendlich aus der Misere herauskommen, sowohl was die Abhängigkeit angeht, als auch die Klimawirkung von fossilen Energieträgern, ist entsprechend der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da gab es eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht. Die Fachagentur Windenergie an Land, FA Wind, hat gesagt, dass die Genehmigung, die wir ja extra beschleunigen wollen, im ersten Quartal rückläufig waren, also da besteht Handlungsbedarf. Das heißt, um mal ein Gefühl zu bekommen, von Januar bis März erhielten insgesamt 204 Anlagen hier eine Genehmigung. Das macht ungefähr 1 Gigawatt aus und das sind ungefähr 14% weniger als im Vorjahreszeitraum. Also letztes Jahr wurden im ersten Quartal mehr genehmigt als dieses Jahr. Und ja, wir hier aus Bayern schauen natürlich da auch mal ganz genau hin, weil da passiert meistens nicht so viel. Und da waren von den 204 genehmigten Anlagen, ja, sage und schreibe, 3 aus Bayern. Also hier dürften demnächst mal wieder 3 Windräder entstehen. Wichtig noch zu unterscheiden, genau, das ist Genehmigung. Und dann gibt es natürlich die Inbetriebnahmen. Da waren es so, dass im ersten Quartal, also ist eine vorläufige Zahl, knappe 100 Anlagen tatsächlich in Betrieb gegangen sind mit einer Leistung von ungefähr 400 Megawatt in Deutschland.
Ja, wenn wir gerade bei dem Ausbau der Erneuerbaren sind, es ist ja auch gerade eine EEG-Novelle in der Diskussion, die auch vom Bundeskabinett schon im Zuge des Osterpakets beschlossen wurde. Dort ist jetzt die Kleinwasserkraft in den Fokus geraten. Nämlich laut dieser Novelle sollen Neuanlagen unter 500 Kilowatt Leistung, also schon relativ kleine, keinen Anspruch mehr auf die EEG-Vergütung haben. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Wasserkraftanlage bauen möchte, 500 Kilowatt, dann bekomme ich nicht mehr diesen Zuschlag des Staates, sondern bekomme nur noch den Marktpreis. Ich habe da mal 2 Zahlen rausgeholt. Im Jahr 2020 war die EEG-Vergütung auf 9,6 Cent pro Kilowattstunde bei der Wasserkraft. Und durch die Direktvermarktung im Schnitt haben wir so zwischen 4 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Also schon deutlich weniger. Und hier ist eben die Befürchtung, dass das Ende der Kleinwasserkraft bedeutet, wie es von Vertretern der Branche formuliert wurde. Und ja, die Begründung des Gesetzes wurde so formuliert, dass die Anlagen besondere gewässerökologische Auswirkungen hätten. Und man hat sich dafür entschlossen, diese Wasserkraftanlagen nicht weiter zu fördern. Das bedeutet nicht, dass jetzt nicht weiter gebaut werden, aber es könnte einen hemmenden Effekt haben.
EEG, genau, vor allem die EEG-Novelle, ist eben momentan im Fokus. Schaut man sich genauer an, was da eigentlich jetzt drinsteht, was neu ist. Und wenn man das rausfinden will, ist das gar nicht so einfach, wenn man sich das neue Gesetz anschaut und mit dem alten Vergleich. Und dafür gibt es sogenannte Synopsen. Die Hörer der Lage der Nation kennen das nur zu gut. Da wird das immer wieder thematisiert, das Thema Synopse. Und die Kollegen von der Stiftung Umweltenergierecht haben dankenswerterweise eine erstellt. Kann man online sich anschauen. Das heißt, eine Synopse ist einfach eine vergleichende Übersicht, Gegenüberstellung gleichartiger Daten und Texte, in dem Fall dieser 2 Gesetzestexte. Und man sieht einfach links und rechts, was ist alt, was ist neu, was wurde geändert. Man kann relativ schnell erkennen, worauf es ankommt. In den Shownotes verlinkt, wer sich intensiver mit dem neuen EEG auseinandersetzen will, dem sei einfach dieses Dokument empfohlen.
Wenn man den Endenergieverbrauch in Deutschland aufteilt, jetzt in Verkehr, Wärme und Strom, da hat der Wärmesektor die Hälfte des Endenergieverbrauchs. Und darauf bezogen wurde jetzt ein Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende eröffnet. Das wurde vom BMWK veranlasst und wird von der Deutschen Energieagentur durchgeführt, aufgebaut und betrieben. Und es soll als Plattform dienen, also es soll verlässlich Informationen zur kommunalen Wärmeplanung liefern, soll hier vorhandenes Wissen bündeln, aufbereiten, es soll ein Ansprechpartner sein für Kommunen, die sich fragen, wie sollen sie in der Wärmewende agieren, welche Möglichkeiten haben wir, welches Wissen ist hier vorhanden. Genau, dann ist dieses Kompetenzzentrum jetzt ein neuer Ansprechpartner. Am 7.4. wurde dieses Zentrum in Halle eröffnet.
Ja, ist sicherlich sinnvoll. Wir kennen das ja aus den vielen Projekten, die wir da im kommunalen Bereich machen. Also letztendlich ist immer der Knackpunkt dann die Wärmewende. Also wir haben es ja für München beispielsweise durchgerechnet, Wärmewende 2035, was konkret passieren muss. Und dann ja, geht es bis runter zum einzelnen Gebäude, Maßnahmen, Priorisierung, all diese Themen in all den Energienutzungsplänen, die es hier in Bayern gibt, den integrierten Klimaschutzkonzepten. Am Ende ist man dann immer auf der Gemeindeebene, einzelnen Quartiere, Quartiersentwicklung. Das heißt, hier ist es sicherlich sinnvoll, fundierte Hilfestellung zu geben. Anderes Thema aus dem Bereich Strom. Und zwar hatten wir hier am 8.4. von 11 bis 13 Uhr eine besondere Situation. Es lag einfach daran, dass man doch einen großen Prognosefehler bei der Windkrafterzeugung hatte. Das heißt, am Vortag wird ja alles geplant, Windkraft wird prognostiziert, es waren große Mengen. Es waren dann tatsächlich, untertägig hat man gemerkt, es wird weniger. Und was macht man dann? Üblicherweise agiert man dann am Intraday-Markt, handelt, versucht diese Mengen dann am Markt zu beschaffen. Das bedeutet aber auch im Hintergrund, irgendwelche Kraftwerke müssen hochfahren, damit das ausgeglichen wird, weil eben jetzt doch weniger Windkrafterzeugung ist. Funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wenn es da nicht reicht, ja, dann wird die Regelleistung eingesetzt, Sekundärregelleistung, Minutenreserve. Und dann kann es sein, dass es immer noch nicht reicht, dass sozusagen einfach nicht genug Liquidität im Strommarkt ist. Und so als letztes Mittel hat man dann das Instrument der abschaltbaren Lasten. Und da war es dann tatsächlich so, dass sozusagen dieser Fehler, der am Ende noch übrig blieb, der ausgeglichen werden musste, in der Systembilanz 2,5 Gigawatt betrug. Das ist schon erheblich. Und hier wurde dann entsprechend 1 Gigawatt über diese abschaltbaren Lastenverordnung gerufen. Das sind dann große Industrielasten, beispielsweise Aluminiumproduktion, die dann zeitweise runterfahren, den Strom nicht verbrauchen und deswegen dem System wieder zur Verfügung stellen. Zusätzlich eben noch die Sekundärregelleistung, Minutenreserve, um das System zu stabilisieren.
Und das sind Lasten von Industrieunternehmen, die sie vorher angemeldet haben. Die haben gesagt, exakt, hey, wir hatten hier ein paar Lasten, falls es mal dazu kommt, könnt ihr uns abschalten und dafür bekommen sie auch eine Vergütung.
Genau, also das ist schon alles sehr sauber organisiert. Sauber im Sinne von, man muss sich da präqualifizieren, wie es so schön heißt. Man muss sozusagen nachweisen, dass man es wirklich kann, weil man muss sich ja darauf verlassen. Es ist ja eine Frage der Systemstabilität. Und dafür, dass man das dann garantiert, bekommt man auch schon mal Geld. Also nicht nur, wenn es gebraucht wird, sondern dass man garantiert, wenn ihr mich braucht, so eine Art Reservierungsgebühr. Und im Falle eines Abrufs gibt es dann nochmal ein bisschen Geld obendrauf, ja.
Also zeigt, dass Flexibilitäten im System wirklich wichtig sind. Weitere Technologie, die in Zukunft auch eine Last werden wird, sind ja die Elektrolyseure. Da hat Salzgitter verkündet, dass sie ihre Hochtemperaturelektrolyse sehr erfolgreich getestet haben. Nämlich das Erfolgreiche dabei ist, dass diese Elektrolyse einen recht hohen Wirkungsgrad von 84% hat. Normale Elektrolysen, da werden Technologien wie PEM oder die Alkali-Elektrolyseure benutzt, die haben einen Wirkungsgrad von 60%, manchmal ein bisschen mehr, aber diese hohen Wirkungsgrade bekommt nur eine Hochtemperaturelektrolyse hin. Da hieß es bis jetzt immer, ja okay, die sind noch nicht einsatzbereit, sie sind noch in der Forschung und hier wurde es mal in einem Praxistest bewiesen, dass solche Wirkungsgrade erreichbar sind. Das bekommt man hin, indem man auch Abwärme aus anderen Quellen nutzt. In diesem Fall ist es die Stahlproduktion. Da nimmt man die Wärme und führt sie der Elektrolyse zu. Man arbeitet hier bei hohen Temperaturen, bei über 800 Grad, um dann diese Wassermoleküle leichter spalten zu können. Also man benötigt dann weniger Strom, um dieselbe Menge Wassermoleküle zu spalten und dann Sauerstoff und Wasserstoff zu bekommen. Die Anlage dort hat 700 Kilowatt, also ist jetzt nicht riesig, aber ist auch nicht ganz klein. Und Salzgitter wird dann diesen Wasserstoff weiterverwenden wollen, um dann auch die Direktreduktion bei der Stahlproduktion auszutesten.
Genau, also Direktreduktion, um letztendlich dann grünen Stahl irgendwann herstellen zu können, man nicht mehr die Kohle braucht, sondern eben Wasserstoff, der eben aus den Erneuerbaren produziert wird. Ich denke, in all unseren Studien, Szenarien, die gerechnet werden, ein ganz wichtiger Baustein und die Elektrolyseure natürlich auch. Und wie du anfangs gesagt hast, das Schöne ist, man kann sie ja dann größtenteils flexibel fahren. Wenn wir viel Erneuerbare im System haben, fahren sie. Wenn es eher knapp ist, dann schaltet man sie dann weg. Also ein weiterer flexibler Baustein. Ja, Wasserstoff spielt eben in all den Szenarien eine wichtige Rolle. Die Frage ist noch so ein bisschen, ja, wo kommt er genau her? Und natürlich, wie wird er transportiert? Und hier eine Meldung aus dem Rotterdamer Hafen, was so ein Cluster werden soll, wo das alles passiert, Wasserstoffverbrauch, Wasserstoffproduktion und der Transport zwischen Verbrauchern und Erzeugern. Und hier ein ganz wichtiger Player, eben Shell, eben hier jetzt unterzeichnet, dass sie eine Wasserstoffleitung nutzen werden, und zwar vom Infrastrukturbetreiber Gasunie. Das heißt, man natürlich können die nur die Leitung bauen, wenn irgendjemand am Ende sagt, er nutzt die auch, sonst braucht man dieses Investment nicht machen. Und Shell hat sich jetzt da eben committed. Hintergrund ist eben, dass Shell hier eine 200 Megawatt Elektrolyse plant, und zwar direkt im Hafen. Und das Schöne ist, die soll dann mit Offshore-Windkraftstrom betrieben werden und dann eben über diese Leitung diesen Wasserstoff zu den Verbrauchern bringen. Ist noch keine finale Investitionsentscheidung, aber letztendlich schon ein hartes Commitment. Und das sind dann schon erhebliche Größenordnungen. Also nochmal zur Einordnung, eben waren wir bei 720 Kilowatt. Das wäre dann, was ist das, ungefähr 250 mal so groß, einfach von der Dimension her.
Ja, das sind schon Dimensionen im Weltmaßstab. Ember hat auch jetzt ein paar Zahlen zum globalen Strommix veröffentlicht. Da einen kleinen Tipp, die Website ist recht nett aufbereitet. Dort haben sie ein paar Zahlen zum Jahr 2021 veröffentlicht. Da ist zum Beispiel der Anteil von Wind und Solar angegeben mit 10%. Und ein anderer Zusammenhang auch recht interessant. Natürlich steigt der Anteil von Wind und Solar, aber auch der Primärenergiebedarf steigt, weshalb auch die Emissionen weiterhin steigen auf globaler Ebene.
Ja, heute nicht ganz so viele Nachrichten, wurde dann doch vielleicht sogar ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Genau, macht tatsächlich Spaß, wie man hier sieht, dass gewisse Themen sich weiterentwickeln, fortsetzen. Wir hoffen, dass auch die neuen Hörer was mitnehmen können, wie wir, auch wenn wir uns immer wieder auf alte Folgen beziehen. Wenn ihr das Gefühl habt, da besser nochmal einordnen oder so, schreibt uns gerne über alle Kanäle, sind wir gut erreichbar, entsprechend über E-Mail oder einfach LinkedIn, aber auch Instagram, was euch am meisten liegt. Und alle, die heute das erste Mal dabei waren und denken, wer sind wir denn eigentlich? Noch hier die Empfehlung, Folge 0 hören, die versteckt sich ganz unten. Und natürlich sind wir wie immer auch dankbar über 5 Sterne bei den entsprechenden Bewertungen auf den Portalen.
Vielen Dank euch. Mir hat es heute richtig Spaß gemacht. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.